Ich bin Patrick Quasi und das ist die Radiosendung der EG Kultur. Why are we here? Ja, das sage ich euch gleich. Ihr seid schon richtig. Kultur kann dein Leben verlängern. Ohne Scherz. Depressionen, Demenz, es hilft nachweislich. Besser als Antidepressiva, ist die beste Vorsorge für Wohlbefinden, sozialisiert uns, hilft uns, uns auszudrücken, unserem Leben Bedeutung zu geben. Um nichts Geringeres soll es heute gehen. Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoaxes? Is it the chicken and the egg time? Are we just yokes? Perhaps we're just one of God's little jokes. We're sourcing the meaning of life. Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Our fate? Is there heaven and hell? Do we reincarnate? Is mankind evolving or is it too late? Well, tonight, here's the meaning of life. For millions, this life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. Say, we're just simply spiraling coins of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, ce soir, for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life. Ja, wir gehen ein wenig mit Monty Python heute und beginnen und schließen mit The Meaning of Life und dazwischen die Soundscapes von Katharina Barbieri für die Mindfulness. Denn die EG Kultur hat die aktuelle Ausgabe des Magazins mit Kultur als Rezept betitelt, als Rezept für Gesundheit, Wohlbefinden, ein besseres Leben und ja, es gibt sogar gute Gründe dafür zu glauben, dass man mit Kunst und Kultur länger lebt. Dafür habe ich mit Yvonne Gimpel, Geschäftsführerin der EG Kultur, gesprochen, warum das Thema den Sektor bewegt und warum es auch die Politik bewegen sollte. Wir schauen nach Großbritannien, wo es Kultur auf Rezept gibt, das einem verschrieben und verordnet wird, und nach Finnland, wo 1% der Gesundheitsausgaben in Kultur investiert werden. Yvonne Gimpel, EG Kultur. Wieso ist der Titel der neuen Ausgabe eigentlich Kultur als Rezept?
Wir wollten uns in der Ausgabe ganz bewusst anschauen, wofür Kultur eigentlich ein Rezept sein kann und dabei durchwegs auch die Rezeptanalogie wörtlich nehmen. Also es gibt so zwei Stränge, von denen wir uns dem Thema her genähert haben. Das eine ist die Frage, wer kann überhaupt an Kultur teilhaben, partizipieren, Programm gestalten oder auch als Publikum wirklich Zugang zu Kultur haben. Und da ist ein Faktor, dass wir eigentlich immer noch von einem quasi vermeintlich gesunden Normmenschen ausgehen und ganz viele Menschen, die in diese Norm, diese auch produzierte Norm nicht passen, ausgeschlossen werden. Und der zweite Zugang ist der, dass es tatsächlich sehr viele Schnittstellen und Wechselwirkungen zwischen Kultur, körperlichem, mentalem, geistigem Wohlbefinden gibt und wir ein bisschen den Fokus darauf lenken wollten, dass diese Schnittstellen auch sehr produktiv genutzt werden können, die Rahmenbedingungen aber für so eine multidimensionale Arbeit kaum vorhanden sind.
Ist es eine Gesundheitsausgabe? Und wenn ja, was hat Kultur mit Gesundheit zu tun? Oder wofür kann Kultur ein Rezept sein?
Es ist keine Gesundheitsausgabe, wobei man ja ein bisschen Fragezeichen geben muss, was heißt denn überhaupt gesund? Was ist Gesundheit? Weil es immer ein fluider Status ist und niemand durchgehend gesund ist, unter Anführungszeichen. Und das immer auch eine Frage der Mehrheit ist, die gesund und nicht gesund definiert. Also von daher ist der Fokus viel mehr auf den sozialen Aspekt gelegt. Aber gleichzeitig machen wir dann halt schon den Haken dorthin, um aufzuzeigen, dass Kultur sehr wohl ein Rezept ist, mit ganz überwältigenden Ergebnissen, die aus der Wissenschaft kommen, die dann sagen, die Teilhabe an kulturellen Veranstaltungen kann die Lebenserwartung verlängern, kann das Krankheitsrisiko senken, kann zum Verorten der eigenen Situation im Zurechtkommen in der Welt ganz massiv beitragen und damit Menschen auch unterstützen, sie ihr Leben selbstbestimmt zu gestalten, bis zu ganz klassischen Geschichten wie kunsttherapeutischen Zugängen, wenn es um Genesungsprozesse geht.
Was ist der soziale Aspekt von Kultur? Also was kann sie da konkret erfüllen? Oder wie kann das beispielsweise ausschauen? Was kann man sich darunter vorstellen?
Ich glaube, es hängt ganz stark mit dem Kulturbegriff zusammen, den man hat, aber wenn ich es jetzt mal nicht Kultur nenne, sondern eineng eher auf unseren Fokus, zeitgenössische, emanzipatorisch ausgerichtete Kulturarbeit, dann spielt die soziale Frage und vor allem auch die Frage, wer ist mit gemeint und wer ist tatsächlich auch aktiv involviert oder kann involviert sein, eine ganz zentrale Rolle, um eben auch Diskurse und Themen aufzumachen, die noch nicht so selbstverständlich in dem, was man jetzt aus der Konsorte bekommt, vorhanden sind. Und da ist ganz großes Potenzial, da auch soziale Themen anzusprechen und auch anders zu leben.
Gibt es Beispiele dafür, wie das gemacht wird?
Die Palette an Initiativen ist extrem vielfältig und sehr divers, sowohl im Zugang als auch in der inhaltlichen Ausrichtung und Konzeption. Das reicht von spezifischen Programmen, die sich an Menschen mit sehr geringem bis keinem Einkommen richten und damit das Thema Armut ganz stark in den Fokus nimmt, bis zum ganz anderen Spektrum, wo man Performance und darstellenden Bereich hat, der eng mit der Psychiatrie zusammenarbeitet und hier eine sehr befruchtende Zusammenarbeit erfolgt, sodass Medizinerinnen und Mediziner geschult werden und auf der anderen Seite hier sehr viel Know-how auch für die eigene künstlerische Produktion wieder mitgenommen wird.
Du hast ja eine Studie angesprochen, oder dass es bis dahin gehen würde, dass es sogar die Lebenserwartung erhöht. Wie klappt das?
Das Spannende an der Frage, wie wirkt Kunst, ist, dass es bis heute keine abschließende Antwort gibt. Dass aber die Studien aus den unterschiedlichsten Wissenschaftsdisziplinen immer mehr beginnen, auch die Wirkungen einzukreisen, ohne tatsächlich jetzt sagen zu können, das ist der entscheidende Faktor. Aber die Evidenz wird immer stärker, dass die Effekte auf mentales, körperliches Wohlergehen massiv da sind. Bei der ganzen Vielfalt an Beispielen, die wir nur exemplarisch herausgreifen konnten, war eines sehr auffallend, dass sie alle punktuell sind, dass sie kaum miteinander vernetzt sind und eigentlich alle um Finanzierung kämpfen, die aus den diversesten Quellen kommt, weil es keine Stelle gibt, wo man dafür andocken kann, wo Sozial- oder auch Gesundheitsarbeit mit Kulturarbeit systematisch zusammengedacht wird. Das heißt, es ist eher dem kontinuierlichen, beharrlichen Engagement dieser Initiativen zu verdanken, dass es das gibt. Aber Stellen, wo man jetzt andocken kann und ein Zusammendenken jenseits dieses Silo, das ist Kunst und das ist Sozialarbeit möglich wäre, ist in Österreich eigentlich noch nicht vorhanden. Und da gibt es sehr wohl international einige Beispiele, die als Inspiration dienen können, wie beispielsweise in Großbritannien, die da ein Vorreiter sind, wo es tatsächlich Kultur auf Rezept gibt, das einem verschrieben wird und verordnet wird und auch entsprechend aus dem Budget des Gesundheitswesens finanziert wird. Oder Finnland, wo man das Ganze noch viel breiter denkt und sagt, alle Gesundheitsausgaben müssen 1% ihrer Ausgaben in Kultur investieren.
Catherine Taylor, Leiterin des iThrive-Programms für Kunst- und psychische Gesundheitsdienste in der Region Manchester.
Your article is about arts on prescription, a new kind of medicine. I could imagine for a lot of people, this is a very new notion. What does it mean?
The idea that it's a very new notion is kind of interesting to me because I see it as a very old notion. For 40,000 years plus, the way we've managed our health and well-being is through ritual, culture. I'm thinking about dance, song, making things, being creative. So medicine is a relatively new way of thinking about health. And so this arts and health field is looking at the role of the arts and culture in supporting health and well-being. And there's many, many examples of that from birth to death.
How exactly does that work? Like to have a positive health effect coming from arts?
Okay, so there's hundreds, thousands of examples of this. If I choose one, a really good study is looking at premature babies. So you have a new early baby, and the study looks at treatment as usual. So having the baby on the ICU, the intensive care unit. And then the study looks at introducing live music onto the ward. So you'd have like a cellist or a violinist playing lullabies. And the children who hear the lullabies, the babies who are exposed to that, they put on weight faster, they require less medication, and they leave the hospital sooner. Similarly, there's been research comparing antidepressants in new mothers to singing groups. And the researchers have found that depression tends to get better more quickly with a singing group. Other examples include facilitating communication for people with dementia, dance for adults with Parkinson's, so it can help balance, flexibility. There's all sorts of examples. If you think about how rich the arts are and how many different possibilities there are, the possibilities are endless.
Probably it's a new notion because of the development of this in different countries in the EU. Is it very different stages, or how do you see that?
Yeah, so I suppose as a field, marrying the arts and health together is new, and the science of it is new. Finland have been kind of leading this, and they've had a government project for 5 years that looks at embedding the arts and culture into health and social care. In Greater Manchester, I'm managing the Arts and Mental Health Innovation Programme, and that's looking at getting more arts options into children's healthcare. And then here in Vienna this morning, we've met to discuss with some ministries and people who work in the field about how to take the next step to having law around this so that we can act on the evidence, because the World Health Organization has just published a report in November, on November 11th, and this report collects all the evidence from around the world about how the arts impact on health.
In the article, you call this arts and prescription a part of a wider approach of social prescribing. Mm-hmm. What is that?
So social prescribing is a term used to describe the activity where if you go to your doctor for health advice, we know that many people who come to the doctor with a problem, it's not medical in nature. It may be based around social determinants of health, so it may be because they're lonely, isolated, and a lot of the factors that contribute to health are socially determined. So poverty, where you live, socioeconomic status, education, these things are not medical in nature, so the answers are not always medical. So social prescribing tries to think about the person as a whole and their context, their environment, and maybe links them. So there's something called a link worker, and the link worker will facilitate a person to seek a social prescription. So a social prescription might look like a choir or an allotment, you know, getting out, making things, growing things. It may be a dance class. It can be whatever that person feels would help support them.
How do you see the development of this in the future in the UK and in other European countries?
This morning in this workshop, people have been talking about a paradigm shift and how we are perhaps a little outdated with the medical model, because now we know that so-called medical illnesses are not located in the individual, they're located socially, politically, economically. So we need to change our health system to reflect that. And the other thing to say is that a lot of medicines that we use, while I agree we need medicine and we use medicine, it's helpful, it's maybe not as helpful as the population believe, especially when it comes to psychiatric medicine. It works for about a third of people. It's only slightly better than a placebo. Whereas we know that if you can engage somebody in a creative activity, this often leads to more improvement without the associated costs. So if you take a medicine, a psychiatric medicine, often it comes with side effects, can be quite harmful in the long term. And so I would like to see a wider option available when you present to a clinic. And this is what the children that I work with, we're now able to offer them interventions that connect with their strengths, their personalities, rather than trying to medicate for something that potentially wasn't medical in the first place.
Do you think in the current political situation, do you see that politics is going to be convinced to go further in this?
Again, this morning people have talked about the pharmaceutical industry and how powerful it is. It's second most powerful industry on the planet. So obviously there's a challenge there. However, when you're looking at research designs that compare a medicine with a creative intervention, and to find that the creative intervention is effective, not only is it effective, it costs less and it's not harmful, I think that's a really powerful argument.
Johanna Vuolasto, Sachverständige und Koordinatorin des Programms zur Förderung von Kunst und Wohlbefinden am finnischen Zentrum für Kunstförderung. You write in your article that in Finland, arts and culture became part of health and social welfare. How did that happen?
Well, that has been a long way to go. This long-term cross-sectoral cooperation has lasted for several government terms, and the work was implemented in cooperation with four ministries. One of the key projects of the previous government was to establish the arts as a part of the normal activities of the healthcare and social welfare sector. We wanted to include art to the social sector because we knew that art brings people health and well-being.
How exactly does that work?
The work carried out so far has created new opportunities for using the arts and culture as a part of health and social services and as means of promoting health and well-being in Finland. And also work for the artists. Maybe the most important thing to succeed was to realize that every political body has its own objectives, their own political agendas. We have to had to learn to talk each other's languages.
What effects does it bring?
The key project influenced attitudes, activated actors, gave birth to new networks, and increased the visibility of the activities. The cooperation and dialogue between actors in social welfare and healthcare sector and the arts and cultural sector increased and gained momentum in different parts of Finland, which in turn changed the understanding of and demand for arts and culture in the social welfare and healthcare sector.
What you make out of this is the in the article, is the right of every person to have access to art. What do you mean by this?
Yes, people who engage in art, culture, they experience less marginalization, they have better self-esteem, and they are less prone to depression and dementia than the study's control groups. Cultural capital is linked to social inclusion, well-being and satisfaction and meaningfulness in one's life. And that's why it's important to ensure the cultural rights of every citizen. And finally, I have to say, art is art also in hospitals. And we need art to be humans.
Why are we here? What's life all about? Is God really real? Or is there some doubt? Well, tonight we're going to sort it all out. For tonight, it's the meaning of life. What's the point of all these hoax? Is it the chicken and the egg time? Are we just you? Is life just a game where we make up the rules while we're searching for something to say? Or are we just simply spiraling coils of self-replicating DNA? In this life, what is our fate? This life is a sad veil of tears, sitting round with nothing to say. While the scientists say
simply spiraling coils of self-replicating DNA. So just why are we here? And just what do we fear? Well, ce soir, for a change, it will all be made clear. For this is the meaning of life.
Ja, wissen wir das auch. Ganz, ganz viele andere Artikel zu dem Thema und Textfassungen dieser Interviews gibt's auf igkultur.at. Das war quasi die Radiosendung der IG Kultur.